Hallöchen, meine Lieben, da sind wir wieder, eure gut gelaunten Sonntagsmittags-Podcaster, nämlich in diesem Fall Martin und
Jasmin. Aber Sonntagmittag ist ja nur für uns. Für unsere Hörer ist es doch Dienstag.
Ja, für unsere Hörer ist es doch täglich. Du glaubst doch nicht, dass sie das nur einmal hören.
Ach so, ich auf den Gedanken bin ich noch nicht gekommen,
dass Ich habe 9-mal Pulp Fiction gesehen, weil ganz viele Gags habe ich erst beim 5. Mal verstanden. Und das ist bei uns genauso, weil wir so tiefgründig sind, dass man das ruhig mehrfach hören kann.
Naja, natürlich. Also wie gesagt, die Aufnahme ist Sonntagsnachmittags. Leute, damit ihr wisst, was wir Sonntagsnachmittags so treiben.
Und da sind wir übrigens gar nicht alleine, weil es gibt noch einen anderen Podcast von diesem, ich weiß nicht, die heißen Jan und Olli, ich weiß nicht, wie die mir Nachnamen heißen. Die machen das auch immer sonntags, die reden da nämlich immer drüber. Deswegen, wir sind da in guter Gesellschaft. Oder die sind in guter Gesellschaft.
So muss man es drehen, so ist es.
So muss man es eigentlich sehen. Aber wir wollten gar nicht über den Sonntag sprechen, wobei das ist auch nur ein Wochentag, sondern wir wollten über unsere Woche sprechen, beziehungsweise ich explizit über meine Woche.
Ja, erzähl mal, ich kann bestimmt auch was beisteuern.
Ich bin sicher, dass du auch was beisteuern kannst. Also davon abgesehen, dass wir ja beide Vollzeit arbeiten und somit schon mal ein großer Teil, ungefähr ein Drittel unseres Tages dadurch geblockt ist. Und ich zumindest in meinem Alter viel Schlaf brauche, sodass das zweite Drittel auch noch geblockt ist.
Ich brauche auch viel Schlaf.
Ja, so, da ist ja schon mal zwei Drittel des Tages weg. Und was machen wir in der Rest der Zeit? Wir müssen uns von Gebäude A bis Gebäude B und wieder zurückbewegen.
Ja.
Geht auch ein bisschen Zeit verloren. Ne, zwischendurch muss ich noch einkaufen, damit meine Familie und ich nicht hungers sterben müssen. Jedenfalls, diese Woche war tatsächlich relativ viel los.
Dann auch was Interessantes?
Ist
jetzt nicht so erhebend.
Nee, ich würde jetzt auch nicht berichten, dass ich mit dem Rad über die Mülheimer Brücke gefahren bin und danach spektakulär beim Rewe war. Nein, wir waren im Theater und zwar waren wir in dem Stück V13 oder wie heißt V auf Französisch? Es ging nämlich um Freitag den 13., aber nicht irgendein Freitag den 13., sondern
Vendredi, V13.
Hm? Ja, und es ging um die Anschläge von Paris, die ja jetzt 10 Jahre her sind. Und
Bataclan und so weiter.
Bataclan. Und es gibt ein Theaterstück, wo also zwei Menschen im Grunde genommen diesen ganzen Komplex beleuchten. Es geht um den Prozess, es geht auch um die Angeklagten, es geht um die Motivation der Angeklagten oder der Täter, weil angeklagt ist keiner mehr von denen. Und es geht um dieses Ganze drumherum. Also das ist jetzt ein bisschen, also das war,
also,
war
etwas. Es geht um die Anschläge in Saint-Denis, in dem Fußballstadion, bei Charlie Hebdo.
Die waren ja gleich da. Nee, Charlie Hebdo war vorher. Ne, aber die waren ja wirklich terminiert auf diesen Tag. Und dann geht es halt um diesen Menschen, der sich radikalisiert hat. Die Eltern stammten aus Marokko, eigentlich liberal. Und er hatte aber irgendwie Probleme im Leben und hat sich dann zunehmend radikalisiert und ist dann halt in den islamischen Untergrund gegangen und hat entsetzliche Videos gepostet. Fakt ist, dass diese drei Menschen, die da hauptamtlich verantwortlich waren, zumindest für die Bataclan-Anschläge, haben sich ja im Bataclan in die Luft gesprungen.
Mhm.
Das heißt, A, die kann man nicht mehr verknacken. Ne? Die Höchststrafe hat ein Mensch gekriegt, der eigentlich nur den Wagen gefahren hat. Und der kriegt lebenslange Sicherheitsverwahrung. Das ist auch komisch. Ne? Aber ich glaube, die Wut des Staates und der Gesellschaft auf diese Menschen war so groß, dass sie das machen mussten. Aber
ja, gar nicht mal die Wut, sondern das Leid. Also in Frankreich wurde ja wirklich viele auch Fernsehserien darüber gemacht und es taucht auch immer wieder auf. Es gibt ja diese ganz tolle Serie, die ist auch auf Netflix zu sehen, um Therapie. Und da geht es auch um die Anschläge. Ich habe letztens auch wieder einen Film gesehen. Also die Franzosen verarbeiten das sehr, aber es geht wirklich weniger um Wut und Hass, glaube ich, sondern tatsächlich um Trauer und die Bewältigung derselben.
Nee, ich meinte Wut und Hass auch gar nicht. Hass meinte ich gar nicht. Ich meinte Wut, verständliche Wut. Ja, diese Machtlosigkeit angesichts dieser Geschehnisse. Du kannst ja jemanden, wenn einer ein Verbrechen begeht, dann kannst du ihn hinterher hops nehmen, was ihn vielleicht von dem Verbrechen abhält. Wenn aber einer vorhat, sich am Schluss in die Luft zu sprengen, dem kommst du ja nicht bei.
Mhm. Ja, für mich völlig unnachvollziehbar, weil ich denke,
ja, nicht, also, mein Gott, ja. Nicht nachvollziehbar. Das ist ja das Wesen des Fanatismus. Das können wir natürlich nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall wurde das, also ich fand das tatsächlich interessant, weil das war der einzige, den sie noch zu fassen gekriegt haben und den haben sie dann wirklich maximal verurteilt. Dass die alle brummen müssen, das so geht nicht mehr, da sind wir, glaube ich, alle einig. Aber was dann halt auch, die Menschen, die da in den die Polizei, die dann in den Bataclan reingegangen ist, man kann sich das, es ist unvorstellbar, aber das ist ein Laden, der ist so groß wie ein durchschnittlicher Club. Also für Köln vielleicht irgendwie sowas zwischen Luxo und Gloria. Und da sind 200 Menschen erschossen worden und drei haben sich in die Luft gesprengt. Wie hat das da ausgesehen?
Ja, ja, und welche Panik hat das ausgelöst, ja.
Das habe ich mir, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber als sie das dann erzählt, dachte ich, oh mein Gott, also ich erspare dir und unseren Hörern jetzt die Details, aber das ist schon ganz schön gruselig. Und ja, jedenfalls war das ein tolles Stück. Wer das zu sehen kriegt, der soll sich das angucken. Wenn man da rauskommt, sagt man, ich möchte jetzt gerne irgendwas von den Höhnern hören. Weil dann muss man irgendwie mal denken, dass es auch irgendwie doof und lustig sein kann. Das ist wirklich anstrengend, aber es war sehr, sehr gut.
Also kam da raus. Also ich habe noch nie was gehört von dem Stück und es hört sich mega interessant an.
Es ist super interessant. Es lohnt sich wirklich. Ich weiß nicht, ob die damit jetzt auf Tour gehen oder ob das noch woanders läuft. Das ist ja gerade 10 Jahre her. Deswegen denke ich mal, dass das jetzt auch woanders. Also wenn du da mal drankommst, das lohnt sich absolut. Aber amüsant ist anders.
Mhm. Und war es deine Idee oder hat dich deine Frau gemacht?
Nee, die haben ein Abo geschleppt. Wir haben ein Theaterabo, aber mein Wanderfreund von dem an, der hatte das auch gesehen, sagt, das musst du dir unbedingt angucken. Also wenn okay, du
das heißt, ihr kriegt dann was vorgesetzt und das kann gut sein.
Ihr kriegt was vorgesetzt, aber in Köln ist ja wie alles in Köln, klappt das ja mit dem Theater auch nicht. Das ist ja auch irgendwie seit gefühlten 100 Jahren wird das umgebaut. Und im Moment gibt es eine improvisierte Spielstätte in Köln-Mühlheim in so einer Fabrikbrache, was eigentlich total schön ist, aber es ist halt improvisiert. Und die haben nicht so viele Stücke. Das heißt, wenn du da ein Abo hast, siehst du sie auch.
Ich habe gerade, während du sprachst, gegoogelt. Also das Stück ist wohl von Emmanuel Carrère.
Ja.
Und wenn ich das jetzt richtig lese, Schauspiel Köln bringt das, aber noch habe ich nicht gesehen, wo es sonst noch läuft.
Ja, muss mal gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das...
Reise wert.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur in Köln läuft. Andererseits ist Köln für dich ja auch ein Katzensprung.
Ja, wie gesagt, und Köln ist immer eine Reise wert.
So.
Die Anschläge haben die Welt verändert. Oder Europa.
Ja, aber ich glaube, dass das in Frankreich ein anderes Trauma ausgelöst hat als bei uns. Hätten sie in Berlin das Bergheim verwüstet oder irgendwas, dann wäre das wahrscheinlich unser nationales Trauma gewesen. Und ich habe das in den 10 Jahren auch aus den Augen ein bisschen verloren. Also man kann sich erinnern, man weiß diesen Namen Bataclan. Und natürlich weiß ich, welche Band da gespielt hat. Aber.
Nicht wer?
Die Eagles of Death Metal.
Komm.
Ist eine Splittergruppe von den Queens of the Stone Age. Ist alles nicht meine Musik, aber sowas. Sag mir einen Bandnamen, den kann ich dann noch 10 Jahre später sagen.
Ist der Band denn was passiert? Oder
denen ist nichts passiert. Aber das sind ja Amerikaner und die standen, müssen da fassungslos gestanden haben. Also fassungslos.
Naja gut, die brauchen jetzt auch nicht so fassungslos zu tun. Ihre Türme wurden ja auch weggebombt.
Ja, das
war auch mal der Amerikaner.
Einmaliges, aber die waren in einem Club und Europa ist für die Amerikaner immer ein Safe Space. Hier gibt's einfach weniger Gewalt.
Ja, gut. Ja. Die Amerikaner halt mit ihrer Weltsicht. Hm?
Also das sind auch keine Totalidioten. Also von daher haben die da auch vernünftige Sachen zugesagt. Ja, auf jeden Fall, das war dann der erste Tag. Um mich dann irgendwie zu amüsieren, ich hatte einem befreundeten Nachbarn ein Ticket für eine Lesung der Chefredaktion von Elf Freunde. Dir sagt Elf Freunde was?
Erinnert mich direkt an Fußball.
Ist es auch. Das ist das etwas andere Fußballjournal, was ich natürlich abonniert habe. Das ist nicht der Kicker, sondern da geht es einfach um Geschichten, die der Fußball schreibt.
Die Klatschgeschichten.
Ja, so ein bisschen die Klatschgeschichten, aber auch so, also diese Typen, das sind diese Redaktion besteht aus intellektuellen Fußball-Nerds. Also die sind alle sehr schlau, sehr gebildet, aber leider auch sehr bekloppt, weil sie einfach Fans von Arminia Bielefeld sind oder sowas und das alles immer nur durch die blaue Brille sehen. Und also die
Artikel, die sind auch sehr ausgewählt dann sozusagen.
Ja, natürlich.
Ich vermute mal, die Leserschaft von Elf Freunde ist auch jetzt nicht sehr weit gestreut, oder?
Nee, die ist nicht sehr weit gestreut. Das ist auch nur was für Leute, die ein bisschen abseits im Humor pflegen. Mein Schwiegervater liebt die Elf-Freunde, der kriegt die immer von mir.
Okay, also das ist so wirklich sowas wie Wellensittich und Papageien, also für eine ganz ausgewählte Lesung.
Ja, aber es ist darüber hinaus ist es natürlich auch irre lustig, muss man sagen. Also das ist auch, wenn du jetzt da gewesen wärst, da war eine Geschichte über einen Menschen, Der hat Bundesliga gespielt bei Hannover 96 und ist mit 27 ausgestiegen, um Steuerberater zu werden.
Wow. Ja, aber ich meine, die müssen ja auch einen Brotjob machen, die Leute.
Glamour. Ja, aber mit 27.
Ja.
Du kannst doch kicken, bis du 33 bist. Und dann haben die da eine Geschichte draus gemacht, wo da drin vorkam, während andere auf dem Bolzplatz spielten und ihre Zeit verbrachten, saß er zu Hause und rechnete das Ehegattensplitting um. Der verrückte Hund.
Naja, jedem das sein. Ja. Ich kann dir berichten, dass die Menschen, die mit mir in der IT-Branche gearbeitet haben und da wirklich geackert haben bis zum Burnout, wenn die dann rausgegangen sind aus dem Job, wenn sie dann endlich gesagt haben, ich habe jetzt genug im Sinne von die Schnauze voll, nicht genug Geld, sondern ich habe jetzt genug von diesem Zirkus. Die sind dann alle komischerweise, also nicht alle, aber ein Großteil, ein auffallend großer Teil wurde dann Geistheiler, Handaufleger, wie Schamane. Habe ich auch gedacht.
Nein.
Was ist das?
Ja, ja. Oh mein Gott.
Also, da kann man dem Fußballprofi keinen Vorwurf machen, dass er hat den
niederen halt so ein bisschen um den Glam-Faktor, ne? Also, Faktor. Mhm. Also, wenn der, dann sagten die dann auch, naja, und wenn das mit dem Steuerberater nicht so klappt, kannst du halt immer in deinen alten Job zurück und wieder bei Hannover kicken in der Bundesliga.
Oder Trainer werden oder so.
Oder sowas. Und ja, also für mich ist das so, wie wenn ich sage, ich bin Rockstar, ich trete im Mörsdorfer Stadion auf und sage kurz davor das ab, weil ich einen super Job auf dem Einwohner-Meldeamt in Gelsenkirchen gekriegt habe.
Ja, hör mal, also das ist so sexy attraktiv.
Gegen Einwohner-Meldeamt, nichts gegen Gelsenkirchen. So, aber so war das. Weißt du, solche Geschichten wurden da. Es war schon sehr, sehr lustig.
Und darum ging auch die Lesung. Also der hat solche Anekdoten vorgetragen.
Der hat solche, und die schreiben dann, die machen, also insofern ähnlich so, wie ich sowas verbraten würde. Ne? Die schreiben, machen dann auch so ein Ding, machen die dann so eine Geschichte, wo es alles ein bisschen absurd klingt. Und natürlich ist es sinnig.
Passt ja zu uns. Passt ja zu uns. Die absurden Geschichten passen ja zu uns.
Ja,
und genau. Ich bin ja auch ein Fan von solchen Anekdoten. Wir erinnern uns an die Kuh, die aus dem Schlachthaus entkommen ist. Also sowas ist bei mir immer genau.
Ja, solche Anekdoten gibt es ja im Fußball alle Naslag. Und die beiden Jungs sind wirklich sehr, sehr lustig zusammen. Also das war total nett.
Würde mich Fußball im Entferntesten interessieren, würde ich jetzt erwägen, die 11 Freunde zu abonnieren. Aber Fußball interessiert mich wirklich gar nicht.
Nein, ich kann dir mal, ich werde mal gucken, wenn da mal ein ausgewählter Artikel ist, dann werde ich den immer rüberschicken. Ich habe natürlich auch die Online-Version. Manchmal ist es wirklich irre lustig. Also selbst wenn man Fußball ist ja nicht nur Kicken gegen Ball, sondern es ist ja auch ein gesellschaftliches Phänomen mit allem drum und dran. Will sagen, wenn Mario Basler und Stefan Effenberg sich im P1 mit irgendwelchen Leuten prügeln, ist das ja auch im entferntesten Sinne.
Das ist auch eine Nachricht, die mich interessieren würde. Ja, selbst da ist das Einzige, wo der hässliche Effenberg irgendwie ein Interesse erwecken könnte.
Ja, also Effenberg ist ja, muss man ja sagen, ist ein unsympathisch. Manche sagen was anderes zu ihm, aber er ist immer unser unsympath. Er ist nämlich Gladbach-Fan durch und durch.
Ach so, ja, das ist natürlich auch wichtig.
Deswegen ist es, weißt du, sonst wie gibt, ne? Er ist ein Arschloch, aber er ist unser Arschloch. Also,
Stefan Effenberg ist natürlich schon nicht. Also schimpfen und die anderen nicht.
Stefan, wenn du das hörst, ne, du warst ein ganz großer und über alles andere.
Ja, das sieht schon mal ganz interessant aus, deine Woche bis jetzt. Auf die Gewalt komme ich nachher nochmal zurück, aber jetzt hast du doch bestimmt noch irgendwie was anderes erlebt. Ja, so, und ein dritte Freizeit.
Am nächsten Tag hatte ich mit meinem Schwager verabredet. Wir wollten einen holländischen Sänger uns angucken. Vielleicht können wir den mal in der Shownote verlinken. Benny Sings. Viel mehr Leute sollten Benny Sings hören, dann wäre die Welt eine bessere. Das ist ein wuschelköpfiger Holländer, der aber nur gar nicht so holländisch spricht, sondern der macht irgendwie so ein bisschen Funk, Jazz, Soul, Songwriter, also total gut klingende Musik, die aber auch so ein bisschen rhythmisch ist und man so ein bisschen mitwippen kann und sich denkt, oh, das ist aber schön hier. Und der spielte dummerweise in Dortmund.
Warum dummerweise?
Naja, da musst du mit dem Zug hinfahren, ne?
Ach so.
Also ich wohne ja schon in der Millionenstadt. Warum zum Arsch? Ja, spielt man in Dortmund, wenn man in Köln spielen könnte?
Hättest du den Herrn fragen sollen, wie schreibt der sich? Sings? So wie
Benny Sings. Benny mit B-E-N-N-Y und dann Sings.
Ja, das weiß ich, wie er schreibt. Sings mit S, mit X?
Sings. Wie, nicht singt, sondern singt. Chante.
Also jetzt buchstabiere singt. S-I-N.
S-I-N-G-S.
Ja, okay, Sings. Benny Sings.
Ja. Sollten wir, also wir den wunderschönen Song Softly oder Brown Eyes sollten wir mal verlinken, damit unsere Hörer auch mal ein bisschen alternative Musik kennenlernen. Das war total schön. Das war auch in einem sehr, sehr schönen Ambiente im Konzerthaus in Dortmund. Aber das Konzerthaus in Dortmund ist halt ein klassisches Konzerthaus. Und da kann man sitzen und kann applaudieren.
Gediegen klatschen.
Gediegen. Ne? Aber so, dass man da aufsteht und mit dem Hintern wackelt, ist nicht vorgesehen. Und mein Schwager und ich sind eher die Gruppe aufstehen und Hintern wackeln.
Ja, und es gab keine Boxen, auf die ihr klettern konntet, vermutlich.
Es gab keine Boxen, auf die wir klettern konnten. Und dazu, ich meine, wir mussten ja auch diese Zeit in der Bahn von Köln nach Dortmund überbrücken. Und das machen wir ja klassischerweise mit Alkohol. Das heißt also, wir waren sehr lustig, als wir ankamen, ne, und wollten eigentlich schunkeln. Und das, also es war ein schönes Konzert. Hab
das etablierte Publikum entsetzt.
Ja, das eher etablierte Publikum hat wahrscheinlich gedacht, wo kommen die Proleten wohl her?
Bestimmt aus Köln.
Ja, genau. Wir mussten dann aber auch tatsächlich ganz pünktlich weg, weil dann der blöde Zug zurückfuhr. Und ich muss zugeben, also die nichts gegen Zugfahrerei, ne? Ich habe Verwandtschaft bei der Bahn, aber dieses, weißt du, da um 23.30 Uhr fährt dann der Zug von Dortmund nach Köln und er steht dann erstmal 10 Minuten in Bochum und hast du nicht gesehen? Und ich meine, die Ruris, die da drin sitzen, die sind immer zum Piepen. Aber wenn du dann irgendwie um 0.35 Uhr in Köln am Bahnhof ankommst, habe ich gedacht, oh nee, ist schon anstrengend. Demnächst sollen die Leute entweder in Köln spielen oder ich gehe nicht hin. So.
Genau, dann kannst du ja mal eine Petition einreichen.
Habt ihr jetzt alle gehört, ne?
Also, damit der Weg für dich nicht so weit ist.
Könnt ihr auf mich nicht mehr zählen. Bonn nehme ich. So, und jetzt kommen wir nämlich zum Captain Blaubeer. Ich mache ja bekannterweise.
Blaubeer als Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer, weil die denken jetzt so, wie kommt er denn darauf? Also Martin hat mir heute vor den Aufnahmen ein Bild zugeschickt von sich, ein Foto, und ich sage, da siehst du aus wie Captain Blaubeer. Und dazu wollte er was erzählen. Da bin ich jetzt.
Ja, und das ist genau meine Absicht. Denn ich wollte dir das zukommen lassen, weil ich finde es ausgesprochen gelungen. Ich überlege, ob ich in diesem Outfit jetzt immer auftrete.
Ja, wunderbar. Ja. Ich bin auch ganz enttäuscht, dass du es jetzt nicht trägst.
Ja. Es ist halt der Sonntagmittag. Ich mache ja dieses Popquiz in dieser Kneipe schon irgendwie seit Jahren, zweimal im Jahr. Und der Mensch von der Brauerei, mit dem ich gut befreundet bin, der sagte, hast du nicht noch eine andere Idee? Und ich hatte natürlich eine Idee, weil als wir vor 2 in Amerika waren, habe ich festgestellt, dass in Amerika ein ganz großes Ding ist Yachtrock. Yachtrock klingt jetzt, wie wenn man keine Ahnung hat, komisch. Das ist aber so Spät-70er, Früh-80er Pop-Soul, so ein bisschen das, was Benny Sings macht, aber 40 Jahre alt. So Musik, die du wenn du irgendwo stehst, im Hintergrund wahrnimmst, denkst, oh, das ist aber nett, ne? Kann man auch so ein bisschen so den Kopf so bewegen und so und vielleicht ein Bierchen zu trinken, aber es stört auch nicht wirklich beim Reden.
Das ist gut.
Und da habe ich gedacht, Mensch, dann ist doch mal eine Sache. In Amerika Stadien verkaufen diese entsprechenden Künstler aus. Und dann bin ich ja damals zurückgegangen und gesagt, Thomas, das müssen wir machen.
Den habe ich noch nie gehört.
Nee. Musst du mal googeln. Ja, Talk, dann siehst du erstaunlich angezogene Menschen, aber das heißt so, weil es so ein bisschen abwertend Musik, die irgendwie reiche Leute auf Yachten hören.
Ach so. Ja. Also so Hintergrund-Fahrstuhlmusik stelle ich mir
jetzt. Ja, eben gerade nicht. Also es ist tatsächlich, da ist auch ein bisschen Jazz mit drin. Also man kann das durchaus, man kann das auch bewusst hören, man kann es aber auch im Hintergrund laufen lassen. Das ist alles so. Also
wenn du mit deinem Outfit da diesen reichen Yachtbesitzer mimen wolltest, dann warst du ja nah dran, weil Captain Blaubeer ist ja auch zur See gefahren, ne? Für alle. Ja. Die es nicht wissen und kein Fan der Sendung mit der Maus sind. Captain Blaubeer war ja früher ein fester Bestandteil der Sendung mit der Maus.
Ist er nicht mehr?
Nein, Gott sei Dank nicht, weil ich mochte den nicht so, muss ich ehrlich gestehen, weil der war ja immer blau.
Blaubeer?
Nein, und seine drei Neffen waren irgendwie so bunt. Ja, total ätzend, fand ich total scheiße. Aber der wurde jetzt abgelöst, zu meiner großen Freude, von Sean das Schaf. Und Sean das Schaf
ist auch
national.
Sean das Schaf ist auch super. Das haben meine Kinder auch gerne gemacht. Die mochten aber auch gerne Captain Blaubeer tatsächlich.
Früher war es ja immer alternierend. Ich bin Maus-Fan, muss ich sagen. Und ich bin neide auf diese Reporter, die sagen können, also guten Tag, ich komme von der Maus. Ja, also ich meine, zum Beispiel ist artig. Ich finde das auch super. Man kennt ja auch die Gesichter und die Stimmen schon. Wie gesagt, großer Neid von meiner Seite. Und früher war es dann immer so alternierend. Eine Woche gab es Captain Blaubeer und die andere Woche dann schon das Schaf. Und die Captain Blaubeer-Woche, da war ich dann immer ein bisschen enttäuscht. Aber mittlerweile ist jetzt nur noch schon das Schaf am Ende der Sendung. Freue ich mich immer sehr.
Also ich war auch immer Fan von Captain Blaubeer. Ich habe das mit den Kindern immer geguckt. Gibt natürlich wieder eine Parallele, weil Walter Mörs kommt aus Mönchengladbach. Und deswegen mag man natürlich... Man muss die Jungs aus der Heimat ja unterstützen. Aber es war eher weniger Captain Blaubeer, sondern ich habe dann halt gesagt, okay, wir machen Folgendes, ich lege 2 Stunden lang, lege ich Yachtrock auf, aber dann muss ich natürlich auch irgendwie ein gewisses Outfit haben.
Ja, und das hast du gewählt. Das werden wir auch verlinken. Da werden wir ein Foto von dir holen.
Der schwenkt zu uns, nämlich mein Nachbar, der hat mir das alles ausgeliehen. Also nicht der Brauereinachbar, sondern mit dem ich immer wandern gehe. Der hat mir die Mütze geliehen und das, was du nicht sehen konntest, dieses Oberteil, was ich anhatte, ne, dieses Weinrote mit dem schwarzen
Arm. Samtig rot
ist ein Bademantel.
Aha.
So.
Da sind wir wieder.
Ja, und ich hatte da noch diesen Schal drin und als ich dann in die Tasche des Bademantels griff, hatte ich auf einmal eine Pfeife in der Hand. Also so eine.
Wunderbar.
So, warum? Das fiel mir dann wieder ein, weil ich hatte den nur gefragt, hör mal, du hast doch das und das, die Sachen. Da sind wir doch letztes Jahr Karneval mit unterwegs gewesen. Ja, sagt er, weißt du überhaupt noch, was ich war, was das für eine Verkleidung war? Ja, das war Hugh Hefner.
Ja, klar. Und der hat ja auch Bademantel, also das beweist.
So, und der hatte eine Bademantel und eine Kapitänsmütze auf und er war nicht Beef im Mond.
Ja, aber das beweist wieder, liebe Hörerinnen und Hörerinnen von Bademantel und Erdnussclub, mit einem Bademantel ist man immer in allen Lebenslagen adäquat gekleidet.
Absolut. Absolut. Das ist das eine und der Bademantel ist überall.
Der Bademantel ist überall. Das ist auch ein schöner Titel. Der Bademantel ist überall.
Der Bademantel ist überall. Und als ich dann, also es waren tatsächlich, sagen wir mal so, die Zuschauerzahl war überschaubar, weil das war so ein Versuchsballon. Wir haben zwischen 13 und 15 Uhr in der Kneipe aufzulegen, ist ja schon mal sportlich an einem Samstag. Es war natürlich der erste Advent und Weihnachtsmarkt in Köln, deswegen kam schon der ein oder andere rein und danach ab 15 Uhr oder ab 14:30 kamen sowieso Leute, weil dieser Verein spielte, dessen Namen ich immer vergesse, der hier in dieser Stadt beheimatet ist, aber das muss man sich auch nicht merken. Mit diesen Trikots, da sind so Ziegen drauf und so, ich verstehe das ja. Also davon verstehe ich nichts. Ich bin eher Fußballfan. Auf jeden Fall.
Martin, das ist böse. Wir verlieren jetzt Hörer.
Wir verlieren jetzt Hörer. Ich habe mich bereits geoutet. Der Mensch von der Kneipe sagte, hör mal, bleib hier, trink noch einen. Und da gucken wir zusammen den FC. Und er sagt, ich bin Gladbach-Fan. Dann sagt er, ja, eigentlich fand ich dich ganz nett.
Ja, und jetzt hörst du bitte auf mit deinem Yachtrock. Ja, aber wie gesagt, die kommen dann alle schon Glühwein beseelt in die Kneipe. Und dann
der Yachtrock kommt wieder. Ich sag dir, demnächst werde ich den Video schicken, wo ich das vor Millionen Leuten auflege. Nein, das nicht. Aber ich glaube, das Konzept wird kommen. Auf jeden Fall stand ich dann, und das war noch ein Zitat, was ich noch loswerden wollte, dann stand ich dann um 15 Uhr nach getaner Arbeit vor der Kneipe mit ein paar Freunden und trank ein Bier und ich sah so aus, wie man aussieht. Es war anstrengend für mich diese Woche. Und dann sagte
jetzt. Sieht auch so an, ne?
Und dann sagte ein Freund zu mir, weißt du, Einstein habe angeblich gesagt, Vernunft ist wie Tod, nur früher.
Du meinst, das war nicht vernünftig, was du gemacht hast? Aber
ja, natürlich nicht. Natürlich war das nicht vernünftig. Es ist nicht vernünftig, irgendwie jeden Tag unterwegs zu sein und Bier zu trinken. Aber es musste einfach mal gemacht werden. Die nächste Woche wird harmlos sein. So, und du warst, wo warst du diese Woche? Was hast du getrieben?
Ja, jetzt hätte man denken können, dass ich da gar nicht gegen anstinken kann. Aber kann ich. Weil, weißt du, was auch so ein Geheimnis ist, wenn du diese Ein-Drittel-Regelungen machst. Am besten ist ja, du hast einen Job, der dir auch noch Spaß macht und dann machst du da auch tolle Sachen. Und das war diese Woche bei mir tatsächlich in sehr großer Abwechslung der Fall. Also ich habe so quasi, wenn du mal so, ne, aus dem Leben aller Geschäftsführer in einem Wohlfahrtsverband, da kannst du mal sehen, was man so macht. Also am einen Tag war die Mitgliederversammlung, da habe ich die Finanzzahlen vorgestellt. Das war dann eher trocken.
Ich wollte sagen, das hat was von Fußballprofi versus Steuerberater, oder?
Genau, da habe ich den Steuerberater gemacht, die Steuerberaterin. Am nächsten Tag gab es dann einen Abschied einer lang gedienten Mitarbeiterin, die nach 17 Jahren in den Ruhestand ging. Da sollte ich was Lustiges vortragen. Das habe ich auch gemacht. Da hatte ich dann etwas verfasst, ein Rentnerinnentagebuch, wo sie dann auf Eselswanderung geht, Vogelhäuschen baut und so weiter und sich heimlich wieder ins Büro schleicht, um die Kollegen und Kolleginnen zu sehen, weil ihr der Abschied so schwer fällt. Und dann das totale Kontrastprogramm. Und das passt jetzt. Da kriegen wir jetzt wieder den Bogen zu deinem Theaterstück Vitresse, zum Bataclan und so weiter. Gestern war die Großdemo in Gießen gegen die Neugründung der AfD-Jugend. Du hast vielleicht die Presse verfolgt.
Da sind ja wieder so richtige Demokraten am Werk, habe ich gelesen.
Genau. Und da sind ja wirklich Zehntausende von Menschen auf die Straße gegangen. Das war mega beeindruckend. Die sind schon mit Zügen angekommen, 4 Uhr losgefahren, waren 5:30 vor Ort in Gießen und haben sämtliche Zufahrtsstraßen geblockt und so weiter, um zu verhindern, dass die Funktionäre, die AfD-Funktionäre da in die Halle kommen, in die Hessenlandhalle. Der Skandal war ja, dass diese Versammlung in der Hessenlandhalle stattfindet, die Demonstrationen, die Gegendemonstrationen aber da rausgehalten wurden. Das heißt, man hat das Westviertel der Stadt abgesperrt und die ganzen Demonstranten auf die andere Seite der Lahn verbannt. Ja, also die Lahn teilt so die Stadt. Gießen ist normalerweise so eine ganz ruhige Stadt, aber da war an dem Tag Ausnahmezustand, und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen, weil der Weihnachtsmarkt, die Geschäfte und so weiter alle geschlossen hatten, oder der Großteil, weil die natürlich Angst hatten vor diesen marodierenden Gruppen oder den sich Anfeindenden. Und zum anderen eben die vielen, vielen Demonstranten, die in die Stadt kamen. Es gab die friedlichen Demonstranten, zu denen habe ich natürlich gehört, das ist ja klar. Da auch eine Rede gehalten auf der DGB-Bühne. Und dann gab es natürlich die anderen, die sich mit der Polizei irgendwelche Gefechte und Schlachten geliefert haben. Also da war ganz schön was los gestern. Und ja, also wenn man das so vergleicht mit deiner Woche, auch spannend auf der anderen.
Ja, super spannend. Du bist ohne blaue Augen rausgekommen. Weil ich habe gar nicht mitgekriegt, dass diese Neugründung in Gießen stattfindet. Das war ja dann quasi bei dir vor der Haustür. Also du warst ja geradezu verpflichtet, dahin zu gehen.
Ja, also ich meine, wir Hessen sind da natürlich nicht begeistert von. Die hatten in Hofheim schon irgendwie einen Parteitag, da sind wir schon alle auf die Barrikaden gegangen, und jetzt auch wieder in Hessen. Wir denken immer, wieso gehen die nicht dahin, wo sie eh gewählt werden, nach Sachsen oder Sachsen-Anhalt oder so.
Weil sie gar nicht mehr hin müssen, da sind sie schon gewählt. Sie müssen natürlich jetzt hier marodieren und unterminieren und Scheiße reden. Die waren letztes Jahr haben die sich hier bei mir in der Nachbarschaft, ist die Kölner Flora, ist fußläufig 5 Minuten von mir. Da haben die sich getroffen, und ich habe das nicht gewusst, verdammt. Sonst hätte ich mich da vorgestellt und hätte irgendwelche Parolen gebrüllt. Also ich verstehe halt auch nicht, dass ein Vermieter den sowas vermietet.
Ja, da hatten wir auch schon eine Diskussion drüber, wenn es wohl was Öffentliches ist, also eine Halle, die in der öffentlichen Hand ist, müssen die wohl vermieten.
Kann sie nichts machen. Kannst du nichts machen.
Aber gut, ich meine, du kannst einen Wasserschaden kriegen, ne? Also es kann immer alles
sein. Ja, nee, aber das ist ja Simulanz, das ist ja doof. Das ist ja kein Zeichen. Du kannst ja nicht sagen, oh, wir hätten euch das gern vermietet, aber knuff, knuff, ne? Was ist schiefgelaufen? Ich fände es ein Zeichen zu sagen, nee, machen wir nicht. Aber
viele Private, die tun es ja durchaus, aber das war wohl jetzt echt eine öffentliche Sache. Was ich nicht verstehe, ist, ich meine, dagegen wurde auch geklagt, und das Gericht hat aber entschieden, dass man nicht davor demonstrieren durfte. Das war wirklich schade.
Warum? Freie Meinungsäußerung.
Genau, finde ich auch. Aber wie gesagt, man hat die rigoros aus der Stadt gehalten. Nur der Adenauer-Bus, ich weiß nicht, ob der das ein Begriff ist, das ist ein Mobil, das auch immer schön demonstriert gegen die AfD, der hatte sich geschickterweise bei einem Sportstudio auf dem Parkplatz eingemietet, schon 3 Tage vorher, und stand da. Und der hat auch beschallt, der hat eine schöne große Leinwand aufgebaut, schöne Holocaust-Filme gezeigt und so weiter. Aber es war schade, dass wir auf unserer Bühne nicht direkt vor Ort waren. Und da das so spät entschieden wurde, konnten wir auch nicht live übertragen, weil das hätten wir sonst gemacht, dann hätten wir da hin übertragen. Aber immerhin konnte die Versammlung dieser neue, wie heißt denn jetzt, Generation Deutschland, erst mit 2,5 Stunden Verspätung beginnen.
Wir werden es nicht verhindern, aber es ist schön, dass es Leute gibt, die irgendwie noch was dagegen machen.
Ich meine, gründen können die sich ja so lange, wie die lustig sind. Dagegen ist ja nichts zu sagen. Kann ja jeder machen, was er will.
Aber das
Schlimme ist ja, dass die so viel Zulauf haben, dass die Leute die so viel wählen. Das ist ja das Problem. Und das versuchen wir halt, also wenn wir vom Paritätischen demonstrieren, dann versuchen wir nicht gegen etwas zu demonstrieren, sondern wir demonstrieren für Vielfalt.
Aber das ist ja sowieso immer das, was man muss ja für was sein. Das ist ja das Positive. Gegen was, das ist die AfD auch. Das ist nicht so schwer.
Genau, und das machen wir halt nicht. Aber es war super spannend zu sehen, und es ist auch schon schön, so zu spüren, wie viele Menschen da auf die Straße gehen. Also angeblich waren es 50.000 und mehr. Und diese Solidarität so zu spüren, das ist schon auch klasse, muss ich sagen. Das hat ein Gemeinschaftsgefühl so prägt.
Also der alte Slogan, wir sind mehr, gilt immer noch.
Ich hoffe es. Also wir sagen, wir sind mehr. Aber das kann ja auch kippen. Ne? Wir werden das beobachten in den nächsten Jahren.
Und deswegen bleiben wir dran, denn jetzt ist leider schon wieder unsere Zeit um. Aber man muss sagen, wir sind Bademantel, wir sind Erdnussflips und wir sind mehr als ihr. So.
Genau, wir sind Bademantel. Bademantel ist überall.
Bademantel ist überall. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Bleibt uns gut.
Tschüss.
Tschüss.